Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Während die Welt mit Corona beschäftigt ist, legt die Klimakrise keine Pause ein. Deshalb findet heute wieder ein globaler Klimastreik statt. Wir berichten über den Fridays for Future-Protest aus Konstanz, der Stadt, die als erste in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen hatte. Außerdem blicken wir auf die Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. In Minden geht eine der wenigen CDU-Kandidatinnen ins Rennen. Und wir berichten über die Debatte in Thüringen nach der Wahl eines AfD-Politikers zum Stadtratsvorsitzenden in Gera. Vor einem Jahr könnte man meinen, war die Welt noch in Ordnung. Von Corona keine Spur. Und doch, der Klimawandel schreitet unaufhaltsam voran. Und daher kam es vor einem Jahr weltweit zu Protesten der Fridays for Future-Bewegung. In den vergangenen Monaten wurde es pandemiebedingt etwas still, aber heute findet erstmals wieder ein weltweiter Klimastreik statt. Protestiert wird auch in Konstanz, in jener Stadt, in der vor etwa eineinhalb Jahren der bundesweit erste kommunale Klimanotstand ausgerufen wurde. Thomas Wagner ist für uns vor Ort. Herr Wagner, vergangenes Jahr waren über 10.000 Menschen in Konstanz beim Klimastreik dabei. Wie viele sind es denn heute?
Ja, ich würde mal sagen, deutlich weniger, vielleicht ein Zehntel. 700 waren genehmigt. Ja, sagen wir mal, es waren 1.000. Und das ist schon ein munteres Völkchen. Erstaunlich die Masken. Da stand nämlich oben drauf, Masken rauf, Emissionen runter. Und die Stimmung, die war natürlich, ja, zwischen ausgelassen und besorgt.
Ja, natürlich. Also ich bin Annika, ich komme aus Radolfzell eigentlich und wir sind hier heute, weil wir weitermachen müssen, weil die Politik immer noch nichts getan hat. So etwas wie das Kohleausstiegsgesetz, das durchgebracht wurde, ist natürlich auch ein Riesendefizit und das ist einfach nur ein Rückschritt.
Früherer Kohleausstieg, schnellere Umstellung zu erneuerbaren Energien unter anderem und zum Beispiel wie jetzt in Kalifornien ein Verbot für Verbrennermotoren bis... Ja, wie es in Kalifornien zum Beispiel geregelt ist, bis 2030
35.
oder 35, genau.
Naja, also diese Forderung wird der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmer nicht gerne gehört haben. Der hat sich nämlich heute Morgen in einem Zeitungsinterview geäußert, dahingehend, dass man die Verbrennermotoren noch über 2030 hinaus braucht. Also die Fridays for Future-Demonstrierenden, die sind dann noch einen Ticken strenger.
Nun gibt es ja wegen der Corona-Pandemie ganz spezielle Auflagen für die Demonstranten. Welche sind das und werden sie denn eingehalten?
Ja, da gibt es ein ganzes Paket. Maskenpflicht, und da kann ich sagen, die werden eingehalten, also alle haben diese Masken auf. Dann sind ja bei dieser ersten Kundgebung im Heroseepark hier direkt am Seerhein, da wurden Rechtecke aufgemalt und da durften nur 50 pro Rechteck drin sein. Auch das scheint mir eingehalten zu sein. Dann steht da drin, alle Teilnehmer sollen sich die Covid-19-Warn-App runterladen. Und all dieses Paket zusammen, das war für die Demonstrierenden sehr, sehr wichtig, denn man wollte eben zeigen, dass beides zusammengeht. Demonstrationsfreiheit einerseits und der Protest gegen den Klimawandel und andererseits aber die Einhaltung der Abstandsregeln. Vielleicht dazu Frieda Mühleis, sie ist einer der Organisatorinnen hier in Konstanz.
Also ich denke, das ist ein sehr wichtiges Signal, auch in der aktuellen Debatte zum Thema Versammlungsfreiheit, weil wir wollen heute eben deutschlandweit zeigen, man kann seine Versammlungsfreiheit wahrnehmen, man kann sich politisch äußern, man kann was bewegen und trotzdem sich verantwortungsbewusst verhalten und kein Corona-Herd werden. Und wir versuchen eben durch Kleingruppenbildung und Masken und Abstand zu verhindern, dass es bei uns Infektionsgefahr gibt. Und das, denke ich, könnte ein wertvoller Beitrag zu dem Diskurs sein um die Querdenker-Demonstrationen.
Ja, da muss man mal abwarten, ob das mit diesem Input dann auch so funktioniert.
Dass die Fridays for Future Leute auf die Straße gehen, bedeutet ja, sie sehen nicht, dass ihre Forderungen umgesetzt werden. Wo machen sie denn hauptsächlich die Defizite aus?
Naja, also hier in Konstanz gibt es ja zwei Punkte. Zum einen natürlich den regionalen. Sie haben ja schon gesagt, Konstanz war die Stadt, die als erste Kommune Deutschlands den kommunalen Klimanotstand ausgerufen hat. Das war vor etwa eineinhalb Jahren. Seit der Zeit hat sich, muss man sagen, einiges getan. Da gab es konkrete Maßnahmen, Autos raus aus der Stadt und ähnliches mehr. Aber das ist den Demonstrierenden nicht genug. Sie sagen, eine Stadt wie Konstanz hier am Bodensee, die muss einfach klimaneutral sein und genau diesem Ziel, dieser Zielsetzung, dieser Forderung, dem hat der Gemeinderat nicht zugestimmt. Und da sagt man hier einerseits, das ist eigentlich nicht akzeptabel, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man gesagt hat, man hat viel Zuspruch gehört von der Politik für das Bestreben, die Luft sauberer und gegen den Klimawandel anzugehen, zuletzt heute Morgen von Peter Altmaier. Aber das reiche einfach nicht, Zuspruch alleine reiche nicht. Man will konkrete Zahlen sehen. Dass einer der Organisatoren ist Janis Kosma und der hat gerade zu diesem Altmaier-Interview heute hier in Konstanz Stellung bezogen.
Also Bestärkung und auch Verständnis ist ja erstmal schön, aber es bringt wenig, wenn währenddessen keine Klimapolitik gemacht wird. Es wäre schöner, wenn sie weniger Verständnis, aber dafür mehr Klimapolitik machen würden. Es würde uns allen, glaube ich, mehr helfen.
Tja, und da wird man abwarten, wie die Politik darauf zu reagieren hat. Hier in Konstanz ist es so, da gab es einen breiten Demonstrationszug dieser, ja, sagen wir mal 800, 900 Teilnehmer, die hier vom Heroseepark über den Seerhein, über die Brücke über den Seerhein dann in die Innenstadt gezogen sind. Im Moment ist das eher so eine Art Picknick. Vor einem Jahr, da war es richtig sommerlich, jetzt ist es ganz herbstlich kühl und deswegen gehen wir davon aus, dass dieses Treffen nicht mehr allzu lang andauern wird. Das löst sich so allmählich auf. Aber immerhin haben die Demonstrierenden hier doch ein deutliches Zeichen gesetzt und gesagt, wir sind wieder da.
Fridays for Future Protest in Konstanz. Thomas Wagner berichtete. Vielen Dank. In vielen Städten wie Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf, aber auch in manchen Kreisen in Nordrhein-Westfalen geht es an diesem Sonntag wieder an die Urnen. Gewählt werden in Stichwahlen die Oberbürgermeister und Landratsämter. Dabei fällt auf, der Anteil von Frauen ist weiterhin gering, obwohl es hier und da Bemühungen gibt. Unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper hat eine der wenigen CDU-Kandidatinnen getroffen.
Anna Bölling sitzt in einem Café in der Mindener Innenstadt. Vor ihr steht ein Latte Macchiato und ein Mineralwasser. Im Hintergrund flitzt ein Hund immer wieder durch einen Wasserbrunnen.
Ich bin im Moment auch in Elternzeit, insofern kann ich mich auch auf den Wahlkampf konzentrieren.
Vor ein paar Monaten erst ist Bölling, 40 Jahre alt, studierte Politikwissenschaftlerin, aktuell noch Sozialdezernentin beim Landkreis Uelzen sowie CDU-Landratskandidatin, Mutter geworden. Von Zwillingen. Doch statt Kinderwagen neben dem Tisch hängen ihre Wahlplakate ein paar Meter die Fußgängerzone hinauf. Böllings Mann kümmert sich um die Kinder.
Aber das funktioniert ganz hervorragend. Das ist wirklich, wirklich sehr schön.
Während seine Frau gute Chancen hat, erste Landrätin im Kreis Minden-Lübbecke zu werden. Obwohl aktuell noch von einem SPD-Mann geführt, obwohl die Stadt Minden eher sozialdemokratisch dominiert wird, bekam Bölling vor knapp 2 Wochen rund 46% der Stimmen, kommt nun in die Stichwahl. Ja, 2020 sei auch unabhängig von der Corona-Pandemie ein intensives Jahr.
Also ich war für mich auch immer klar, dass ich Kinder haben möchte. Gut, dass es jetzt beides in dieser zeitlichen Enge stattfindet, das konnte jetzt kein Mensch wissen. Aber ich bin sehr froh und dankbar für beides und ich möchte beides nicht missen.
Bei den häufigen Fragen danach nickt Bölling wissend.
Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich das des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans. Der ist ja vor einiger Zeit der jüngste deutsche Ministerpräsident, glaube ich, geworden. Kurze Zeit später wurde er Vater von Zwillingen. Und in allen Gazetten kam es rauf und runter, so was für ein toller Mann, der ist Ministerpräsident und hat auch noch Zwillinge zu Hause.
Bölling lächelt.
Ja, und kein Mensch hat denn wohl gefragt, wie dieser arme Mann denn das alles schaffen könnte. So. Bei einer Frau wird das natürlich sofort gefragt, aber ich glaube, beide Geschlechter vereint. Man muss einfach gut organisieren können. Das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die als Landrätin nicht ganz unbedeutend ist. Man muss priorisieren können.
Während die Bundesrepublik seit nunmehr 15 Jahren von einer Frau, Angela Merkel, regiert wird, während Ursula von der Leyen an der Spitze der Europäischen Union steht, gibt es auf kommunaler Ebene Nachholbedarf, fehlen vor allem Vorbilder.
Was macht sie mit ihren Kindern? Warum trägt sie nicht mehr Farbe? Sie wird nur gewählt, weil sie hübsch ist.
Berichtet beispielsweise Elisa Diekmann, frisch gewählte, parteilose Bürgermeisterin aus Coesfeld, jüngst im WDR-Fernsehen.
In dem Moment ist das, glaube ich, sehr schwierig, da gut zu kontern. Aber spätestens im Nachgang ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, darüber zu sprechen und ja, den Mund aufzumachen. Das Schlimmste ist, glaube ich, bei solchen Sprüchen, still zu sein und nichts zu sagen und so zu tun, als ob das ja normal ist. Das gehört eben dazu. Das gehört heute nicht mehr dazu.
Dennoch, die Statistik ist weiterhin eindeutig. Keine einzige Frau ist in den kreisfreien Städten NRWs zur Oberbürgermeisterin gewählt worden. Im ersten Wahlgang. In Aachen, Bonn, Gelsenkirchen, Köln, Krefeld und Mülheim an der Ruhr treten noch Frauen bei der Stichwahl an, die meisten nominiert von den Grünen. Denn trotz der prominenten Beispiele Merkel und von der Leyen ist hier auch und gerade die CDU gefragt.
Meine Damen und Herren.
Die Parteizentrale der NRW-CDU in Düsseldorf. Wahlkampfveranstaltung.
Bei Journalisten sitzen meistens immer nur Männer.
Pressekonferenz mit Ministerpräsident Armin Laschet. Zu Gast sind 5 CDU-Landrats- und Oberbürgermeisterkandidatinnen, darunter eben Anna Bölling.
Also wir müssen überall mehr Frauen in der Gesellschaft haben. Und die Ausgangslage ist in Nordrhein-Westfalen besonders schlecht.
Problem erkannt. Doch Laschet, Anwärter auf den CDU-Parteivorsitz, weiß auch, dass es mühsam sein wird, dies zu ändern. Er nutzt den Termin, um sich für eine Frauenquote auszusprechen.
Als Bundespartei müssen wir trotzdem da noch zu einer neuen Dynamik kommen. Deshalb gibt es einen Kompromiss, ein Papier, wo beispielsweise geregelt ist, dass für die ersten 10 Plätze bei den Listenaufstellungen zu Landtag, Bundestag und Europaparlament bis 2025 schrittweise eine 50%-Quote erreicht werden soll.
Kommunal hätte dies aber keine Auswirkungen. Dort setzt man, so scheint es bei der CDU, eher auf Rollenvorbilder, wie beispielsweise Eva Irrgang, seit 13 Jahren Landrätin in Soest, frisch wiedergewählt.
Eva Irrgang hat uns vor 2 Wochen gesagt, Mädels, macht was, lasst mich nicht noch weitere 5 Jahre hier mit 30 Männern alleine. Insofern sehe ich da natürlich einen riesengroßen Nachholbedarf, gerade auch auf der kommunalen Ebene.
Sagt Bölling, auf dem Marktplatz in Minden sitzend. Von einer Quote, wie sie nun ihre Partei einführen möchte, ist Bölling nicht angetan.
Also ich bin erstmal überzeugt davon, dass wir ein paar andere Instrumente noch brauchen, nämlich so zum Thema Frauenförderung. Also das erste sind die weiblichen Vorbilder, aber auch so, es gibt so Themen, die, finde ich, nicht ausreichend beackert worden sind. So das Thema Mentoring zum Beispiel.
Den Vorschlag zur Quote hat sich Bölling bisher nicht richtig anschauen können. Sie macht gerade Wahlkampf und kümmert sich ansonsten um ihre Familie.
Nur wenige Kandidatinnen in der Stichwahl in Nordrhein-Westfalen. Sie hörte eine Reportage von Moritz Küpper. Jubel bei der AfD, Streit bei den anderen Parteien. Im thüringischen Gera hat gestern Abend der Stadtrat einen AfD-Mann zum Vorsitzenden gewählt, mit deutlich mehr Stimmen, als die Rechtspopulisten Sitze im Rat haben. Vertreter von Linke und SPD zeigen nun auf die CDU, doch die will's nicht gewesen sein. Ich bin mit unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhardt verbunden. Herr Bernhardt, der AfD-Politiker wurde mit 23 von 40 Stimmen gewählt. Die AfD selbst hat aber nur 12 Plätze. Von wem kamen denn nun die anderen Stimmen?
Es ist ganz einfach, keiner will es gewesen sein. Es gibt nun Beschuldigungen, Mutmaßungen über diese 11 Stimmen, aber wir wissen es wirklich nicht, wer es war. Ob das jetzt eine strategische Wahl war von eher konservativen oder rechtskonservativen Politikern im Gera Stadtrat oder ob jemand vorgeführt werden soll, dass es also ein Trick ist, möglicherweise von anderen Parteien, wir wissen es nicht. Es gibt im Stadtrat von Gera 11 Parteien bzw. Gruppierungen von AfD bis die Partei, wirklich groß sind nur AfD, Linke und CDU. Dann gibt es noch 2 CDU-nahe, CDU-ähnliche Fraktionen mit je 3 Mitgliedern, eine liberale Fraktion mit 3 Mitgliedern und natürlich auch noch SPD und Grüne. Es ist sehr unübersichtlich und wir wissen nicht, von wo die Stimmen kamen.
Vor einem halben Jahr wurde der FDP-Landtagsabgeordnete Thomas Kemmerich mit den Stimmen von AfD und CDU zum Ministerpräsidenten gewählt. Dem folgte ein politisches Beben, schließlich der Rücktritt Kemmerichs. Schlussendlich wurde Bodo Ramelow Ministerpräsident. Wie reagiert die Thüringer CDU nun auf die Vorwürfe von SPD und Linken, sie sei Steigbügelhalter der Rechtspopulisten?
Die CDU streitet das vehement ab, mit ihren 6 Stimmen den AfD-Kandidaten Reinhard Etzroth gewählt zu haben. Sowohl der Fraktionsvorsitzende des Stadtrats als auch die CDU-Spitze in Thüringen streitet das ab. Mir sagte der Fraktionsvorsitzende in Gera, wegen seiner Persönlichkeit und auch wegen seiner Parteizugehörigkeit haben Sie Reinhard Etzroth nicht gewählt, kann oder wollte aber auch keine rechte Begründung liefern, was ihm an der Person nicht gefällt. Da hat man sich wahrscheinlich auch nicht so richtig mit der Person auseinandergesetzt. Dabei sitzt man schon seit 16 Monaten gemeinsam im Stadtrat. Und das, obwohl sich Etzroth zu Björn Höcke, dem Rechtsextremen in der Parteiführer in Thüringen und dessen Positionen bekennt. Die CDU, der Generalsekretär der CDU in Thüringen, Christian Herrgott, sagt auch, AfD-Kandidaten finden bei der CDU Thüringen keine Unterstützung. Möglicherweise bleibt das Ganze im Dunkeln. Man darf aber nicht vergessen, die CDU hat nur 6 Stimmen im Stadtrat in Gera. Es waren aber mindestens 11 Stimmen außerhalb der AfD, die für Etzroth gestimmt haben. Etzroth selbst sagte mir, es gab keine Absprachen und er wisse nicht, wer ihn gewählt habe.
Der Wahl zum Stadtratsvorsitzenden war ja ein monatelanger Streit vorausgegangen. Im Kern ging es dabei um das Vorschlagsrecht der stärksten Fraktion für den Vorsitz. Also stärkste Fraktion ist ja die AfD in Gera. Aber vorschlagen heißt ja noch nicht gleich wählen, oder Herr Bernhard?
Natürlich ist kein Automatismus der Wahl vorgeschrieben, aber es gibt den Automatismus des Vorschlagsrechts in der Satzung. Aber der Automatismus der Wahl ist natürlich gängige Praxis in deutschen Parlamenten von Kommunen bis zum Bund. Zum Beispiel wurde ja auch Stefan Brandner aus der AfD zeitweise zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses im Bundestag gewählt, weil es eben der AfD zustand bis zu seiner Abwahl, weil die Sorge bestand, dass er das Amt so sehr beschädigen würde. Dieser Stefan Brandner sitzt übrigens auch im Geraer Stadtrat für die AfD. Und ich habe auch mit Elisabeth Kaiser gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete der SPD für Gera. Und sie sagte mir zu dieser Problematik:
Aber natürlich hätte man auch sagen können, wir könnten die Satzung auch noch mal einmal ändern. Und es gibt aus der Mitte des Stadtparlamentes gibt es einen Vorschlag. Das könnte man auch überlegen. Und natürlich, selbst wenn es diese Regelung gibt, muss man ja den Kandidaten nicht wählen. Da hat man jetzt aber leider gemerkt, dass die Mehrheiten in diesem Stadtrat national konservativ sind und dann eben auch einem AfD-Kandidaten eine Mehrheit verschaffen.
Und in der Tat gab es auch einen Antrag auf Änderung der Satzung, der fand aber keine Mehrheit, sodass man möglicherweise auch einen anderen Kandidaten aus der Mitte des Parlaments hätte vorschlagen können. Man ist möglicherweise auf konservativer Seite nach ausreichender Bedenkzeit, wie gesagt 16 Monate nach der Kommunalwahl, nicht wirklich mit offenen Augen in die Abstimmung gegangen. Es gab auch die Prüfung, ob man keinen Vorsitzenden, dafür aber Stellvertreter wählen könnte, die dann amtieren, aber nun ist der Vorsitzende gewählt und das wird vermutlich auch so bleiben.
Wie geht es denn jetzt nun weiter? Ist Gera eine Zäsur im Umgang mit den Rechtspopulisten?
Na, ich würde sagen, weniger eine Zäsur als eine Wegmarke. Denn es war ja nicht die erste Wahl und die erste Zusammenarbeit zwischen AfD und anderen Parteien. Mal ist es die CDU. Es gab aber auch schon die SPD und Linke, die mit der AfD punktweise zusammengearbeitet haben. Die Aufschreie werden leiser. Natürlich geht es jetzt um eine Großstadt. Es ist dann wiederum was anderes. Man darf aber auch nicht vergessen, Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken hat als Abgeordneter den AfD-Kandidaten für das Vizepräsidentenamt im Landtag seine Stimme gegeben. Und seine Begründung war, er wollte mit seiner Stimme den Weg freimachen für die parlamentarische Teilhabe, die jeder Fraktion zugebilligt werden muss. Ähnlich könnte man natürlich auch in Gera argumentieren, denn wenn man sich anschaut, was macht ein Stadtratsvorsitzender, seine Aufgabe ist es, die Sitzungen des Stadtrates zu leiten, für Ordnung zu sorgen und das Hausrecht auszuüben. Er kann auch Störer mit Zustimmung des Gemeinderats von der Sitzung ausschließen, muss dann die Niederschrift der Sitzung unterschreiben, also das Protokoll. Also das sind keine sehr gewaltigen Aufgaben und kein wirklich besonders repräsentatives Amt.
Im thüringischen Gera gibt es jetzt einen AfD-Stadtratsvorsitzenden. Unser Korrespondent Henry Bernhard berichtete. Deutschlands Hochschulen geben Milliarden an Fördermitteln nicht aus. Ein Thema gleich in der Sendung Campus und Karriere. Heute mit meinem Kollegen Armin Himmelrath. Und das war Deutschland heute. Hier verabschiedet sich Claudia Hennen.